Jetzt gibt es eine neue Entwicklung, die am Montag ist bekannt geworden durch den Innenausschuss, dass die Beamtin, die in eurer Redaktion im Einsatz war, nun plötzlich doch ungefähr das zugegeben habt, was ihr gesagt habt, also dass sie in der Redaktion mitgearbeitet hat, dass sie auf Sitzungen zu Hause war, dass sie häufiger Räume betreten hat, dass sie Ausflüge mitgemacht hat. Damit ist also irgendwie bestätigt, was ihr herausgekriegt habt, nachdem ihr es herausgekriegt habt.
Ja, so sehen wir das auch. Also wir hatten ja Anfang Mai ein Papier veröffentlicht, ausgeforscht, so ein Dossier über unsere Erfahrungen mit Iris Plate in unserer Redaktion Revolte Radio. Und jetzt quasi, ich weiß gar nicht, 6 Wochen später ungefähr, also es hat dann die Linke in der letzten Woche, Christiane Schneider von der Linken, eine kleine Anfrage gestellt. Und nach unserem Dafürhalten daraufhin hat jetzt Iris Plate selber sich gemeldet. Und schon, das wurde schon am Samstag zitiert hier im Hamburger Abendblatt und jetzt am Montagabend bei der Innenausschusssitzung bestätigt. Dort hat Innensenator Neumann von der SPD eben erklärt, die Beamtin habe sich selbst gemeldet, sei auch wiederum befragt worden und zwar zum 7. Mal. Und während sie vorher immer gesagt habe, sie wolle zu diesem und jenem keine Auskunft geben, weil sie nicht wisse, wie das rechtlich für sie aussieht, also welche rechtlichen Auswirkungen das für sie habe, haben sie eben diesmal quasi die Sachen bestätigt, die dann in unserem Papier und eben zum Teil auch im Papier der Recherchegruppe vom November stehen. So, und für uns eigentlich erstmal ein ganz interessantes Moment. Und es gibt halt eine Information jetzt, die Neumann da auch gesagt hat, die neu für uns ist, nämlich wir hatten ja immer die Frage aufgeworfen, wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen ihr und ihren VE-Führern gewesen oder ihren Vorgesetzten gewesen? Waren die eigentlich über das informiert, was sie gemacht hat oder nicht? Und wie muss man das bewerten? Und jetzt hat Iris Plate selber ausgesagt dort, dass die VE-Führer über jeden ihrer Schritte, über alle Aktionen informiert waren und alles abgesprochen gewesen sei, unter anderem auch abgesprochen gewesen sei, dass sie bei FSK einen Jingle produziert hat und Radiobeiträge produziert hat. Und Neumann hat das so ein bisschen flapsig so formuliert, da stand Aussage gegen Aussage, weil die VE-Führer in Befragungen offensichtlich gesagt haben, dass sie davon nichts gewusst hätten. So, und insofern ist da jetzt diese polizeiinterne Ermittlungsgruppe, diese Arbeitsgruppe, die die vorher hatten, um den Fall zu überprüfen, die hat jetzt ihre Arbeit eingestellt, wegen möglicher Interessenkonflikte, so wurde es ausgedrückt. Und jetzt gibt es 2 Untersuchungen innerhalb der Hamburger Polizei, sind angekündigt worden von Neumann. Einerseits der Innenrevision, also innerhalb des Verwaltungsapparates, Verwaltungsabläufe in der Behörde und andererseits in der Innenbehörde, das sei, so hat er das auf Nachfrage erklärt, so eine Art Vorermittlung wie zu Disziplinarverfahren.
Wie zu Disziplinarverfahren. Also Vorermittlung zu Disziplinarverfahren nicht einmal, sondern wie, habe ich das richtig verstanden, wie zu Disziplinarverfahren.
Ja.
Also das hätte wurde die Vorermittlung nicht eingeräumt.
Nein, es wurde jetzt tatsächlich Vorermittlungen sozusagen in diesem Sinne genannt, also Aufklärung, aber nur innerhalb der Behörde.
Ja, wie lange war sie denn in eurer Redaktion? Also in ihrem Gesamtzeit, in der sie in der Szene aktiv war, war das so die letzte Zeit oder war das schon relativ früh?
Also sie war von April 2001 bis März 2006 in der Szene aktiv und sie war ist bei uns aufgetaucht 2004, glaube ich, im Sommer 2004 und war dann tatsächlich bis Anfang 2006 auch da, oder?
Ja. Also da haben quasi noch mit zum Flughafen nach Amerika begleitet.
Also das 4 Jahre und also das war ja eine intensive Redaktionsarbeit, wie er sagt, also ihr habt euch mindestens einmal im Monat getroffen und ständig Sendungen gemacht und so. Also das ist dann, wenn das ist von irgendeiner Seite dann schon eine ziemlich dicke Lüge. Ja. Wenn das ohne V-Mann oder Führer, also was natürlich Schwierigkeiten hat, mir vorzustellen, aber das ist eine andere Frage, da war. während es ja am Anfang so geheißen hat, naja, vielleicht hat sie ihre verschiedenen Identitäten als als junge Frau mit lesbischen Neigungen und Szene und sowas und ihr Polizeidienst irgendwie nicht richtig auf die Reihe gekriegt und dann ist ihr das vielleicht über den Kopf gewachsen oder so. Und nun.
Ja, zwei Polizei, ich dachte, diese Identitäten meinst du.
Ja.
Also sie war ja Beamtin für verdeckte Ermittlungen und irgendwie diese Lage.
Sie war verdeckte Ermittlerin und Beamtin für Lageaufklärung. Und als verdeckte Ermittlerin eben zur Aufklärung des 129a-Verfahrens und als Beamtin für Lageaufklärung sei sie ja angeblich nur bei FSK gewesen. Eben in diesem Sinne, die Lageaufklärerin ermittelt ja, wie viele Leute zum Beispiel zur nächsten Demonstration kommen und so. Und diese beiden unterschiedlichen Funktionen haben ja auch sehr, oder unterschiedlichen Positionen haben ja auch sehr unterschiedliche Funktionen und eben auch Rechte. Also zum Beispiel als verdeckte Ermittlerin darf sie eben Wohnungen betreten, als Beamtin für Lagebeurteilung darf sie oder Lageaufklärung darf sie das nicht. Und sie hat aber zum Beispiel im Zusammenhang mit der Arbeit in unserer Redaktion und auch in der anderen FSK-Redaktion, in der sie ja noch war, im Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen, also Wohnungen betreten. Und zwar auch nicht nur einmal, sondern vielfach. Und auf einer der früheren Innenausschusssitzungen im Dezember und Januar hat sie eben gesagt, sie habe ganz selten nur Wohnungen betreten und auch sehr zurückhaltend. Und damals hat auch ihr VE-Führer wurde in dem Protokoll so zitiert, dass er bei der Innenausschusssitzung, dass er gesagt hat, höchstens einmal im Monat. Und das ist tatsächlich hat überhaupt gar nichts mit dem zu tun, was wir erinnern, wo wir sagen, wir können schon sagen, sie war wirklich bei einigen sehr, sehr oft zu Hause, also zum Teil mehrmals wöchentlich. Und das war auch einer der Anlässe für uns, dieses Papier zu schreiben.
Das, was du gerade sagtest, dass du es schwerlich vorstellen könntest, dass der VE-Führer davon vielleicht nichts gewusst hat, das wird dann ja jetzt hoffentlich die Innenrevision klären können oder herausfinden sollen im besten Fall, welche Aussage da wie stimmt und wenn stimmt, was Iris Plate gesagt hat, dass ihre VE-Führer über alles informiert waren, dann muss man da eben nochmal genauer gucken, was war denn der eigentliche Ermittlungsauftrag und wie kamen sie zu diesen Ansagen, dass das alles getan werden soll, was sie da getan hat, was deutlich über die Kompetenzen und die Einsatzfelder, die jemand in ihrer Position eigentlich hat, lag.
Du hast gerade hoffentlich gesagt, dann möchte ich dir widersprechen, weil ich hätte eigentlich mein hoffentlich würde dahin gehen, dass wir zu einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss kommen, wo wir dann als quasi Betroffene dieser Gesetzesübertretungen und Rechtsübertretungen, die da geleistet worden sind, auch in die Lage versetzt werden würden, mitzubekommen, was der Ermittlungsauftrag war oder was da genau passiert ist, weil die Befürchtung oder es steht ja zu befürchten, dass so eine innere Revision, wie es eben schon im Wort anklingt, eben auch innen bleibt und das Gleiche mit irgendwie diesen Vorermittlungen. Das sind natürlich rein innerbehördliche Vorgänge, an denen wir quasi gar keine Informationsrechte haben.
Ja, wo wir keine Informationsrechte haben und die ja auch nur zum Teil die Fragen beantworten, die wir uns eigentlich stellen. Also Iris Plate war ja, also nicht nur wir uns als Radio, sondern innerhalb einer größeren Szene natürlich auch. Iris war ja zwischen 2001 und 2006 einen sehr langen Zeitraum, 6 Jahre lang eingesetzt, hat sich an sehr vielen unterschiedlichen Orten bewegt. Und hat das eben in sehr unterschiedlichen politischen Konstellationen getan. Also als sie eingesetzt wurde, waren die Grünen an der Regierung. Dann war eben Schwarz-Schill-Partei, also Rot-Grün natürlich, dann war Schwarz-Schill-Partei und so. Und sie hat ja drei Senate durchlaufen, unterschiedliche Innensenatoren, die alle behaupten, heutzutage von nichts gewusst zu haben. Und uns interessiert natürlich auch das. Also was macht die Polizei da eigentlich quasi im Alleingang? Und was haben die Innensenatoren eigentlich gewusst oder nicht gewusst?
Was habt ihr denn für eine Vermutung, warum? Also sie war ja in verschiedenen Gruppen, sie war auch beim FSK, ja nicht nur bei euch, auch an Quellen, wo man vielleicht so jetzt zu Demonstrationen auch schon das Nötige mitkriegen würde. Was habt ihr eigentlich für eine Idee, warum sie dann auch noch bei euch intensiv mitgearbeitet hat? War das nur, um ihre Legende besser zu machen oder was?
Da können wir tatsächlich nur spekulieren, weil wir kennen ihren Ermittlungsauftrag nicht. Wir wissen das nicht. Insofern kann man dazu tatsächlich keine Auskunft geben.
Und diese Art von Spekulation würde wahrscheinlich auch eher in deutlich, also falsche Richtungen laufen oder eher ungünstig. Also es macht wenig Sinn. Da müsste man eher gucken, was steht denn in den Akten, die es noch gibt, die es sowohl in Hamburg gibt, wie auch in Schleswig-Holstein, wie auch beim Bundeskriminalamt, wo eben noch Akten unter Verschluss sind. Und man sich fragt, ja, wenn man da reingucken könnte, dann hätte man vielleicht auch die ein oder andere Antwort auf die Frage zum Ermittlungsauftrag.
Man kann natürlich sich aber nochmal vor Augen führen, dass das eben damals die Zeit war, als sie zu uns gekommen ist, war die Zeit der Schwarz-Schill-Regierung. Es gab massive finanzielle Streichungen bei feministischen Projekten, bei queeren und antirassistischen Projekten. Zum Beispiel war das Frauenmusikzentrum FMZ und Amnesty for Women gefährdet. Das erste Hamburger Frauenhaus musste schließen. So, also es war ein verschärftes sozialpolitisches Klima in der Stadt. Und auch die Diskussion hat sich zum Beispiel zugespitzt in der Zeit über die kommerzielle Ausrichtung des CSD und des Christopher Street Day. Und im Zuge dieser Entwicklung sind eben auch neue politische Gruppen und Aktionsformen in der Stadt entstanden und eine neue Art von Vernetzung von queeren und auch von feministischen Gruppen. Und es sind neue Aktionsformen einfach entstanden, zum Beispiel die Queer Street Days. Und wir haben damals mit unserer Sendung diese ganzen Entwicklungen auf unterschiedlichen Ebenen begleitet. Und man kann auf jeden Fall sagen, dass Iris als Beamtin sehr viel davon mitgekriegt hat, sehr viel von diesen Personen, die daran beteiligt waren, die da involviert waren, von diesen Vernetzungen, von diesen Aktionsformen, die da stattgefunden haben. Was sie damit gemacht hat oder ob sie deswegen gekommen ist, das weiß man natürlich nicht.
Ja, klar, da kann man wirklich nur spekulieren. Eine andere Frage, was bedeutet das jetzt? Also ihr habt mittlerweile die Gewissheit, dass da eine Beamtin bei euch eingesetzt war. Behindert euch das? Zum Beispiel seid ihr jetzt automatisch weniger offen gegenüber neuen Leuten? Welche Spuren hinterlässt das?
Als allererste Spur hinterlässt es verdammt viel Arbeit. Also wir mussten sehr viel recherchieren in unseren Unterlagen. Wir mussten alte E-Mails durchgucken. Wir haben alte Sendungen durchgehört, um uns auch nochmal zu vergegenwärtigen, was da passiert ist. Wir haben den Text produziert, wir haben den Text publiziert, wir beantworten jetzt deine Fragen. Also es ist einfach schon eine sehr intensive Auseinandersetzung mit der Zeit damals und das ist nicht immer angenehm.
Und man kann halt darüber hinaus dann sozusagen sagen, wir gucken uns hier gegenseitig an, wer jetzt spricht, deswegen hörst du kleines Zögern. Man kann darüber hinaus halt sagen, dass wir eigentlich in einer vergleichsweise privilegierten Situationen sind, weil wir tatsächlich uns auch schon vor 10 Jahren, auch schon damals kannten und als Redaktion zusammengearbeitet haben. Also in der damaligen Revolte-Redaktion waren mehr Leute, aber tatsächlich wir auch. Und wir haben auch noch Kontakt zu den anderen. Und insofern waren wir in einer ganz guten Situation, uns darüber noch auszutauschen. Wir sind damit tatsächlich auch umzugehen, uns Zeit zu nehmen und zu sagen, wir gucken uns die alten Sachen an. Wir haben auch Sendungen archiviert, wir haben eben auch alte E-Mails archiviert und so weiter. Das heißt, wir hatten eine wirklich gute Möglichkeit, uns damit auseinanderzusetzen, was, glaube ich, ein Privileg ist gegenüber vielen anderen, die damals mit Iris zu tun hatten und natürlich auch generell häufig Leuten und Gruppen, die mit Spitzeln zu tun haben, also zum Beispiel jetzt diejenigen in Heidelberg, die dann damals im Aster waren oder Studis waren und dann einfach danach irgendwie Heidelberg verlassen haben und in alle Winde zerstreut waren, die haben natürlich nicht diese Möglichkeit, sich auf diese Weise tatsächlich damit auseinanderzusetzen. Und insofern würde ich sagen, für unsere jetzige Redaktionsarbeit macht es erstmal nicht so einen großen Unterschied. Also da wir gut damit umgehen können, haben wir jetzt auch den Eindruck, wir müssen nicht misstrauisch sein. Und die Frage läuft eher dahin, was würde denn jetzt passieren, wenn wir wieder mal so einen Verdacht hegen würden? Wie gehen wir dann eigentlich damit um? Das würde sozusagen unsere neue Frage sein.
Aber die brauchen wir natürlich jetzt nicht über Radio zu diskutieren.
Die wollen wir vielleicht gar nicht über Radio
eben, diskutieren. Eben, das meine ich auch. Man muss ja den Neuen nicht den Tipp geben. Falls also nochmal kommt. Aber noch eine Frage, die ist jetzt vielleicht auch spekulativ und ich erwarte auch nicht unbedingt eine Antwort drauf. Hat es eine Rolle gespielt, dass sie eine Frau war, dass sie Lesbe war? Könnte das auch eine, bei ihrer Auswahl eine Rolle gespielt haben? Wäre ein männlicher Agent jetzt zum Beispiel schlechter in die Szene reingekommen? Oder habt ihr dazu eine Vorstellung? Aber wie gesagt, ihr müsst es nicht beantworten.
Kommt ja darauf an, von welcher Szene du sprichst. Also das ist eine Frage, die uns auch beschäftigt. Bei uns ist natürlich klar, wir sind irgendwie eine feministische Radiogruppe. Wir sind erstmal nur biologische Frauen. Sie hätte einfach keine Chance gehabt als Mann. Mhm. Also bei uns war das eigentlich sozusagen Zugangskriterium. Bei anderen, beim Ladyfest war es ein teilweise Zugangskriterium, bei der Roten Flora dann wiederum nicht. Aber natürlich hat es sich da vielleicht auch leichter gehabt. Also das bedarf halt einer längeren Analyse, auch generell, wie geht eine Szene, wie gehen Leute mit weiblichen Ermittlern um und auch die andere Seite irgendwie, warum setzt die Polizei homosexuelle weibliche Ermittlerinnen ein?
Auch das ist eine Frage, die letztlich ja nicht wir beantworten können, wo wir, hast du ja auch schon gesagt, nur darüber spekulieren können, was es da für Gründe gegeben hat. Eine der Antworten auf die kleine Anfrage von Christiane Schneider aus der hamburgischen Linken ging in die Richtung zu sagen, nein, die sexuelle Orientierung unserer Beamtinnen und Beamten spielt keine Rolle für den Einsatz.
Das war nicht die Frage, sondern die Antwort.
Das war die Antwort, ja, und noch kann man aber davon ausgehen, je nachdem, für welche Sinne jemand eingeschleust wird, das ist auch, weil die Frage ihres Staates nicht ganz unwichtig ist. Eine andere Frage wäre auch dann noch, inwieweit auch formelle Bildungsabschlüsse oder ein Eingebettetsein entweder in eine universitäre Szene oder ein Hintergrund von einer Berufsausbildung eine Rolle spielt, weil Iris Plate dem nach, was sie gesagt hat, im Kaufhaus gearbeitet hat und eben nicht mit einer klassischen akademischen Laufbahn dahinter, während viele andere Spitzel ja durchaus eher aus so Studiszenen oder in Studiszenen reingeschleust werden. Insofern ist die sexuelle Orientierung eine neben anderen Fragen, die dazu Fragen sind.
Wir haben uns halt anlässlich dessen jetzt ins Archiv für soziale Bewegungen gesetzt und da die Flugblätter angeguckt und waren dann wirklich erstaunt, dass sich dort drei weitere Fälle von undercover tätigen Polizeibeamten vor Iris Schneider, Iris Plate finden. Seit den 80er Jahren, in den 80er und 90er Jahren. Und dass es sozusagen am Ende genauso viele oder sogar eine Frau enttarnt jetzt von den enttarnten Beamtinnen eine mehr gibt, also vier Frauen und drei Männer von denen, die jetzt da in den Flugblättern enttarnt worden sind. So, und da, also was das eigentlich bedeutet, im Grunde genommen machte das für uns jetzt erstmal so eine Frage auf. Man müsste im Grunde dem eigentlich mal genauer nachgehen. Wie erinnert, also nicht nur aus der Frage, welche Bedeutung hat das eigentlich für die Polizei und die Innenbehörde, wenn sie solche Ermittlungen in Auftrag gibt, sondern aus der anderen Perspektive, welche Bedeutung hat das eigentlich in der Szene und mit der Erinnerung, in der Erinnerung von der Szene? Mhm.